Rostock hat wieder einen Grund zu feiern. Nach 800 Jahren Stadtrecht 2018 und 600 Jahren Universität 2019, jetzt sich 2020 zum 750. Mal die Gründung des Klosters zum Heiligen Kreuz. Das ehemalige Zisterzienserkloster im Herzen der Stadt war eines von vier mittelalterlichen Klöstern und Konventen in Rostock. Mit seiner wechselvollen Geschichte, besonders der seiner Bewohnerinnen und der heutigen Nutzung als kulturhistorisches Museum, beschäftigen wir uns heute im Kunstkarten hier auf NDR 1 Radio MV. Einen schönen Abend wünscht Bernd Karlau. Im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV geht es heute um das Jubiläum 750 Jahre Kloster zum Heiligen Kreuz in Rostock. Zeitzeugen von damals, also vom September 1270, die gibt es logischerweise nicht mehr. Die Mauern, Artefakte oder der Klostergarten und viele Kleinodien sprechen dagegen eine Sprache, die zumindest der heutige Klosterchef versteht und uns übersetzen kann. Dr. Steffen Stut, der Leiter des Kulturhistorischen Museums Rostock, das seit 1980 in den Klostermauern beheimatet ist. Steffen Stut, wo fangen wir an? Am besten dabei, wie es zur Gründung kam, und das hat ja auch mit unserem Nachbarn Dänemark zu tun.
Ja, schon damals gucken die Dänen über die Ostseeküste hinweg auf Mecklenburg und Rostock, und da kommt eine Königin, Margarete von Dänemark, eigentlich stammt sie aus Pommern. Die hat, nachdem sie sich in Dänemark lange als Regentin durchgesetzt hat, eine Pilgerfahrt zum Papst nach Rom gemacht. Sie hat sich gegen die Kirche vergangen, und dann muss man sich dem Papst wieder unterwerfen, wenn man wieder in das Christentum, in die Gemeinde aufgenommen werden will. Und sie erhält vom Papst Splitter vom Kreuze Christi, eine Reliquie und einen Auftrag: Kehre damit nach Dänemark zurück, gründe als Buße für deine Vergehen ein Kloster. Ja, und dann ist sie hier in Rostock und kommt nicht wieder weg, weil ein Sturm auf der Warnow, auf der Unterwarnow, auf dem Breitling verhindert, dass ihr Schiff auf die offene See auslaufen kann. Und sie sagt sich, das ist ein Zeichen Gottes, das mache ich hier in Rostock. Ihr Cousin, der Fürst von Rostock, kann nichts dagegen haben. Im Grunde genommen steht Rostock unter dänischer Aufsicht, unter dänischer Macht. Also entledigt sie sich ihrer Aufgabe hier in Rostock.
Klöster, gerade des Zisterzienserordens, sollten doch möglichst weit weg von Städten liegen. Warum Heiligkreuz dann mitten in Rostock?
Bernhard von Clairvaux, der Gründer des Zisterzienserordens, sagt das ganz deutlich. Weit ab von jeglichem menschlichen Verkehr sollt ihr die Klöster gründen. Also JWD würde das übersetzt heißen. Doberan ist weit weg. Dargun ist weit weg. Frauenklöster der Zisterzienser sind sehr häufig in der Nähe von Städten, aber eigentlich nicht innerhalb der Stadtmauern. 1270 war die Stadtmauer hier vermutlich gerade so im Bau. Es dürfte noch wirklich randständig gewesen sein. Es war sehr billig, hier an dieser Stelle zu bauen, an so einer Ausfallstraße nach Schwan. Aber es hat einen Vorteil, so ein Frauenkloster nicht weit weg zu, in der Nähe der Stadt zu haben, denn hier sind die Töchter der Rostocker Oberschicht, also der Bürgermeister, der Kaufherrn, der Ratsherrn, untergebracht. Das ist der Zweck dieses Klosters. Und wenn man sich mal vorstellt, das ist draußen auf dem Felde, auf dem Acker, dann kann so ein Fürst schnell vorbeikommen, dann kann aber auch der Adel vorbeikommen und es besetzen. Und dann ist plötzlich die weibliche Verwandtschaft der Oberschicht Rostocks bei denen unter Arrest, und dann kann man die Stadt erpressen. Dies dürfte einer der Gründe gewesen sein, warum das Kloster innerhalb einer Stadt und nicht außerhalb der Mauern ist.
Und wer kam überhaupt zu Margaretes Zeiten ins Kloster? Arme Leute, Kinder nicht, das wissen wir. Also wie meldete man sich im Mittelalter dort an?
Den Aufnahmebogen füllt man, oder die Eltern füllen den Aufnahmebogen aus, mit 12. Mit 18, man muss volljährig sein, wird man dann wirklich Nonne. Man nimmt dann den Schleier, man ist mit Jesus Christus ja verheiratet. Das ist eine Entscheidung, die die Eltern treffen. Es gehört dazu, weibliche Verwandten bei Patriziern in Klöstern zu haben. Das ist ähnlich wie beim Adel. Und die bringt man hier unter. Man weiß, sie gut versorgt. Man weiß, dass sie sich um das Seelenheil auch der Familie kümmern, wenn man hier die Töchter zum Dienst an Gott verpflichtet. Also das ist eine Win-Win-Situation in jeder Beziehung. Ein Kloster ist dafür da, dass die Patriziertöchter hier gut untergebracht sind. Man tut etwas für sein Seelenheil, man tut etwas für die Familie, und man muss dann nie wieder etwas für die Tochter bezahlen. Das kommt dann nämlich auch noch dazu.
Das klingt ja so ein bisschen wie, heute würde man sagen, immobilienfinanzierte Altersversorgung.
Das tun die Stiftsdamen dann nach der Reformation. Vor der Reformation ist das dann so, die 12-jährigen Mädchen werden hier in das Kloster gebracht. Die Klosterpforte fällt hinter ihnen zu und dann bleibt man im Kloster. Man kann nicht mal ausprobieren, ist Nonne was für mich, und nach 3 Jahren sagen, nee danke, ich mache mal was Neues. Einmal Kloster, immer Kloster. Die mittelalterliche Nonne, die hier mit 12 Jahren als Novize in das Kloster kommt, bleibt ihr Leben bis zum Tod, die wird hier begraben, innerhalb der Klausur. Die Stiftsdamen, die nach der Reformation die Tradition aufnehmen, die werden dann häufig von ihren Familien mit 1 oder mit 2 Jahren eingeschrieben. Das ist so eine Art Rentenversicherung, man zahlt ein in das Kloster. Und die haben dann allerdings das Recht, auch dann zu sagen, wenn die einen Mann finden, dann war das eine gute Investition, aber die muss dann nicht ins Kloster. Nach der Reformation ist es einfacher, man wartet allerdings auch länger, bis hier ein Platz frei wird. Gerade dann im 19. Jahrhundert oder zum Ende der Klostergeschichte, als noch 141 Frauen auf der Warteliste stehen 1920, als es dann offiziell geschlossen wird von der Landesregierung, ja, da wartet man zwischen 40 und 60 Jahren darauf, hier einen Platz zu kriegen. Das sind eben nicht mehr 100 oder 60 Plätze wie bei den Nonnen im Mittelalter, sondern das sind dann 9 Plätze, 9 Wohnungen. Immer nur dann, wenn eine Stiftsdame stirbt, wird ein Platz frei und eine rückt nach. Mhm. Die haben also im Grunde ein Leben hinter sich im 19. Jahrhundert, die Stiftsdamen hier, bevor sie in das Kloster kommen.
Gleich schauen wir uns das Klosterleben in Heiligkreuz in Rostock etwas genauer an. Vor 750 Jahren stiftete Margarete, Königin von Dänemark, zur Buße das Kloster zum Heiligen Kreuz in Rostock. So nach und nach wuchs die Klosteranlage, die heute das Kulturhistorische Museum Rostocks beherbergt. Steffen Studt, ist die damalige Ausdehnung mit dem heute erhaltenen Klostergelände vergleichbar?
Also das Klostergelände ist ja nicht nur die Klausur mit der Kirche, also die Universitätskirche und das Museum heute, sondern um diese Klausur herum sind Wirtschaftshöfe, sind Gärten, sind Fischteiche, sind Hopfengärten, sind Obstgärten gewesen. Da stand auch nicht das Universitätshauptgebäude im Mittelalter davor. Das Kloster ging bis zum Hopfenmarkt, dem Universitätsplatz. Dann ging es auch fast bis zur Kröpeliner Straße. Die hinteren Grundstücke der Kröpeliner Straße im Bereich Kleiner Karthagen stehen alle auf dem Klostergelände. Und auch so etwas wie der Bücherspeicher der Universitätsbibliothek oder die Gebäude der Universität, der große Parkplatz bis zur Schwanschen Straße, das ist alles Klostergelände. Das Klostergelände begann an der Schwanschen Straße und erstreckte sich bis weit zum kleinen Karthagen, zum großen Karthagen und zum Kröpeliner Tor. Das ist nach der Reformation immer weniger geworden. Erst eignet sich 1531 der Rat die Besitzurkunden an. Dann muss das Kloster ziemlich strampeln, um noch Einfluss zu haben. Und dann beginnt im 18. Jahrhundert der Herzog, Garten und Flächen zu kaufen. Um 1900 wird noch ein Teil des nördlichen Klostergeländes an einen Kaufmann, der da ein Lager dann für sein Unternehmen hat, das war ein Kolonialwarenhändler, verkauft. Also das schrumpft so allmählich auf die heutige Größe, aber es ist immer noch heute ablesbar, wo was war, wie es aussah. Wenn man genau hinguckt auf dem Klostergelände, kann man das heute noch sehr, sehr genau nachvollziehen.
Das klingt nach Reichtum, als wären die Nonnen und später die Stiftsdamen auch clevere Geschäftsfrauen gewesen.
Also ein Kloster ist ein mittelständisches Wirtschaftsunternehmen und das wird schon ziemlich straff geführt. Es gehören dem Kloster zum Heiligen Kreuz in Rostock Immobilien, es gehören um Rostock herum dem Kloster Mühlen, es gehören Anteile von Dörfern dem Kloster bis nach Vorpommern hinein, bis nach Güstrow, bis weit südlich von Güstrow gibt es Immobilienbesitz. Den bekommt man gestiftet. Margarete von Dänemark stiftet 1270 Gutländereien in Schmal und in, wo heute Lüttenklein ist, in der Gegend. Und dann stiften die Leute, die ihre Töchter in das Kloster geben, auch jeweils etwas dazu. Man geht nicht so in das Kloster, sondern man bringt etwas mit. Die Familien stiften Geld, die Familien stiften Immobilien. Wer etwas für sein Seelenheil tun will, hier ist ja schließlich auch eine Reliquie vom Kreuze Christi, dann stiftet man dem Kloster was, dann beten die, dann wird man in den Nekrolog eingetragen, dann hat man etwas für sein Seelenheil getan und das investiert das Kloster sehr klug. Das führt dann so weit, dass dann irgendwann der Rat dem Kirchenbesitz hier in Rostock auch Einhalt gebieten muss, damit nicht zu viele Grundstücke an die Kirchen und an die Klöster fallen. Das war immens beliebt im 15. Jahrhundert. 160 Klostergüter hat es, glaube ich, gegeben im 15. Jahrhundert. Das ist nicht gerade wenig.
Trotzdem kommt ja das Kloster platzmäßig irgendwann an seine Grenzen mit Folgen.
Also ein Kloster ist eigentlich so für 24 bis 30 Personen gebaut worden. Heiligkreuz wächst im Mittelalter, im 14. Jahrhundert sehr, sehr schnell, wird schnell sehr reich. Der Zustrom ist massiv, dann sind es plötzlich 60 Nonnen. Zeitweise waren es auch mal 100, dann wird der Platz hier echt knapp, vor allem in den Schlafsälen, in den sogenannten Dormitorien. Normalerweise hat man einen Schlafsaal, in den gehen so 30 rein. In Rostock gibt es 3 davon zeitweise und dann sind wir knapp bei 100. Und als dann der Platz wirklich nicht mehr reicht, dann greift der Bischof von Schwerin durch und reduziert die Zahl der Nonnen Ende des 15. Jahrhunderts auf 60. Aber das ist ebenfalls noch ziemlich eng, wenn man bedenkt, wie groß die Klausur wirklich ist.
Den nächsten tiefen Einschnitt ins Klosterleben bringt die Reformation. Die Frauen in Heiligkreuz sind wie in vielen anderen Klöstern Deutschlands not amused oder anders ausgedrückt nicht gerade Verfechterinnen der Ideen von Martin Luther. Steffen Stuth, warum das?
1531 fangen sie an, als das Kloster geschlossen werden soll, fangen die Nonnen an, sich zu wehren. Man wehrt sich gegen den evangelischen Prediger, man wehrt sich gegen den evangelischen Glauben. Das tun Nonnen sehr, sehr hartnäckig, weil wenn sie das Kloster verlassen, dann stehen sie vor dem Nichts. Wenn eine Frau das Kloster verlässt nach der Reformation, kann sie kein eigenes Leben aufbauen, denn da kann sie nur in die Familie zurück und das ist schwierig. Sie prozessieren 200 Jahre lang gegen ihre Verwandten im Rostocker Rat vor dem Reichskammergericht auf Rückgabe des Besitzes. Das nimmt das Kloster der Stadt Rostock noch bis in das 20. Jahrhundert sehr persönlich übel. Aber es geht dann weiter. Man streitet sich im 19. Jahrhundert mit dem Herzog, mit dem Großherzog, der hier Einfluss nehmen will. Und das endet sogar noch weit im 20. Jahrhundert, als die letzte Domina, die letzte Priorin des Klosters Albertine Mann oder die letzte reguläre Priorin des Klosters Albertine Mann sich gegen die Schließung wehrt, indem sie der Regierungskommission 1920 einfach die Schlüssel nicht übergibt und sagt, das ist unsere Sache, ihr könnt draußen machen, was ihr wollt, hier drinnen regieren wir, regiere ich. Sehr bodenständige, sehr traditionsbewusste Frauen, sehr wehrhafte Frauen, die sehr genau wussten, wie sie sich auch durchsetzen konnten.
Um die Wehrhaftigkeit und Hartnäckigkeit der Stiftsdamen in Heiligkreuz geht es gleich hier im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Sie hören den Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Wir sind heute zu Gast im Rostocker Kloster zum Heiligen Kreuz, das in diesem Monat 750 Jahre seiner Gründung feiert. Seit 1980 ist das Kulturhistorische Museum Rostock in den Klostermauern beheimatet. Mit dessen Chef Steffen Stuth blicken wir zurück auf die Geschichte des Klosters, dessen Bewohnerinnen von Anfang an souverän, selbstsicher und kämpferisch ihren Glauben, aber auch ihren Besitzstand zu verteidigen wussten. Die Domina Albertine Mann steht da in guter Tradition, als sie sich Anfang des 20. Jahrhunderts der Enteignung auf ganz eigene Weise widersetzt.
Albertine Mann hat sehr genau gewusst, wie sie sich verhält, als die Regierungskommission 1920 vor ihr steht. Sie hat sie in ihrer Dienstkleidung, in ihrem Gewand mit dem Dominakreuz um den Hals empfangen, in ihrer Dienstwohnung. Sie mussten stehen, sie stand hinter einem Tisch und hält eine Rede und sagt, ich übergebe die Schlüssel nicht, das ist nicht rechtmäßig, was hier gerade geschieht, dreht sich um und lässt die Schlüssel auf dem Tisch liegen. Also wirklich ein feines Symbol, sie hat widersprochen, sie kann sich nicht wehren, sie hat die Schlüssel nicht übergeben, dass die da zufällig noch lagen. Dafür kann sie denn nicht. Und auch nach dieser Schlüsselübergabe geht es ja weiter. Das Kloster macht weiter wie vorher. Die Außenwelt darf weiterhin nicht rein. Es werden weiter, auch nach dem Tod von Albert Tienemann, Dominas gewählt, die auch so agieren. Und die letzte Stiftsdame, die nach den Regeln des Klosters gelebt hat, ist 1981 gestorben. Damit endet eigentlich erst die Geschichte dieses Klosters.
Abgeschottet von der Außenwelt und doch geachtet und verehrt in der Stadt, die Nonnen und Stiftsdamen waren für sich genommen schon eine Institution in Rostock.
Also das Bild der Nonnen im Kloster ist ein Vorbild für die Stadt. Deswegen waren die Zisterzienser-Nonnen in Heiligkreuz sehr hoch angesehen. Man sah sie zwar nicht, aber man hörte sie singen, beispielsweise in der Klosterkirche, wenn man dort am Gottesdienst, das konnten auch Laien teilnehmen. Und später, als die Klausur nach der Reformation nicht mehr so drastisch gehandhabt wird für die Stiftsdamen, dann nehmen diese auch am gesellschaftlichen Leben teil. Wenn eine Domina stirbt, läuten die Glocken aller Kirchen der Stadt. Die Außenwelt wird zu großen Zeremonien hier eingeladen. Aber auch das hier ist immer noch ein Vorbild für die Stadt. Ein gottesfürchtiges Leben spielt ja weit bis in das 20. Jahrhundert auch im evangelischen Bereich eine große Rolle. Und die Außenwelt hält man zwar auf Abstand, allerdings hat man Kontakte mit ihr durch die Sprechklappe der Tür, der Klostereingangstür, kann man mit der Außenwelt sprechen. Und es gibt brieflichen Verkehr zwischen dem Rat und dem Kloster und dem Kloster und dem Rat. Und man hat Kontakte auf vielfältige Weise. Auch wenn man hier innerhalb der Mauern war, lebte man in der Welt. Das Kloster musste seinen Immobilienbesitz verwalten und das hat es sehr selbstbewusst getan. Und dann kommt man natürlich auch bei der Erhaltung, bei Kaufverträgen immer wieder in Kontakt mit der Außenwelt. Und da hat man sich schon durchzusetzen gewusst.
Das Leben im Kloster besteht aus Arbeiten, Beten und Singen. Freizeit, wie wir sie heute kennen, gab es nicht. Auch Komfort, wie etwa beheizte Räume etc., war nicht vorgesehen. Das ändert sich nach der Reformation.
Nach der Reformation wandelt sich das ein bisschen. Man ist weiterhin verpflichtet, an Gottesdiensten teilzunehmen. Das tun die Stiftsdamen bis weit in das 20. Jahrhundert. In der Universitätskirche dann schon, die dann die Klosterkirche wird, 1899. Man lebt dann aber nicht mehr zusammen in großen Schlafsälen und kleinen Nonnenzellen wie die Nonnen, sondern man baut sich, das sind ja nur noch 9 Personen nach der Reformation, relativ komfortable Wohnungen im Erdgeschoss. Man lebt sehr gut von den Einkünften des Klosters, man ist sehr standesbewusst und man nimmt Einfluss auch auf die Stadt. Die Außenwelt wird ausgeschlossen bis in das 20. Jahrhundert. Ein Tourist kann nicht einfach so in das Kloster gehen. Bis 1920 ist das untersagt. Man darf zwar mal reingucken. Die Pförtnerin gewährt dann den Blick durch einen grünen Vorhang in den Kreuzgang. Und ansonsten lässt man die Welt draußen. Man kann sie allerdings dann auch nicht mehr ganz raushalten, weil nach 1945 endet das dann relativ schnell. Aber man ist sich sehr bewusst, wer man ist, sehr bewusst, wie sich andere dem Kloster gegenüber zu verhalten haben und man hält ganz bewusst alles, was draußen ist, auf Abstand.
Ganz hundertprozentig ist die Abschottung zur Außenwelt dann doch nicht, wie folgendes Beispiel belegt.
1913 haben die Stiftsdamen ja eine Berühmtheit reingelassen. Vermutlich auch, weil es eine Berühmtheit war. Rainer Maria Rilke war Anfang August 1913 hier zu Besuch. Das wissen wir, weil Helene von Nostitz, seine Begleitung, es berichtet hat und sie berichten über Dinge, die sie selbst gesehen haben müssen, über die Treppen im Kreuzgang zu den Wohnungen, die Lampen im Kreuzgang, die Anfang August angezündet werden. Ja, Rilke durfte rein, aber das war schon ein ziemliches Privileg. Ich denke, das hat damit zu tun, dass Rilke einfach bekannt war. Und wenn man als Stiftsdame in der komfortablen Wohnung sitzt, muss man sich ja beschäftigen. Man hat gelesen, man hat gestickt. Das war standesgemäß und vermutlich hat man auch Gedichte von einem zeitgenössischen Dichter gelesen. Und der steht dann vor der Tür und dann lässt man ihn mal rein.
Nach einer kurzen musikalischen Pause kümmern wir uns im Kunstkarten um den Übergang vom Kloster zum Museum. Das Kloster zum Heiligen Kreuz in Rostock wird 750 Jahre alt. Unser Thema heute im Kunstkarten. 650 Jahre nach seiner Gründung ist es mit der Eigenständigkeit des Zisterzienserklosters endgültig vorbei. Weltliche Herren übernehmen salopp gesagt alles, was nicht nied- und nagelfest ist.
1920 fällt das Kloster juristisch an das Land, an den Freistaat Mecklenburg-Schwerin. Der Besitz wird zugunsten des Landes eingezogen aufgrund der neuen Verfassung. Und dann fallen natürlich auch fast alle beweglichen Immobilien innerhalb der Klostermauern an das Land. Das ist der Klosterschatz, einer der bedeutendsten deutschen Klosterschätze. Die Gobelins, die im Betsaal, im Konventsaal hingen. Nur die Dinge, die in der Klosterkirche sich befunden haben, zu dem Zeitpunkt nämlich, die bleiben da, weil sie nämlich der Universität gehörten. Und weniges, das, was erhalten blieb und was sich heute im Kulturhistorischen Museum befindet. Ein großer Kirchenbesitz, ein großer Besitz an Kunstgegenständen bis 1920 hier in diesen Mauern, die sind heute verteilt auf das Staatliche Museum, auf das Kulturhistorische Museum, auf das Landeshauptarchiv in Schwerin, aber sie sind eben deshalb auch erhalten geblieben.
Den Zweiten Weltkrieg hat das Kloster wie durch ein Wunder nahezu unbeschadet überstanden. Kaum 150 Meter entfernt legten Bomben alles in Schutt und Asche. Auch von Plünderungen durch die Besatzungsmacht blieb Heiligkreuz verschont. Anders als zum Beispiel das Landeskloster in Dobbertin. Das Einzige, was zu DDR-Zeiten am Kloster nagte, war der Zahn der Zeit und die Zweckentfremdung zum Beispiel als Kindergarten und Wohnungen. 1980 schließlich kommt die Rettung des Wegs.
Der Weg des Klosters zum Museum oder andersherum auch der Weg des Museums zum Kloster hat mit der Geschichte Rostocks im 20. Jahrhundert zu tun. Das Museum, das heute Kulturhistorisches Museum Rostock heißt, gibt es schon seit 160 Jahren. 1968 wird hier in Rostock entschieden, aus dem Gebäude des Museums in der August-Bebel-Straße ein Schifffahrtsmuseum zu machen. Rostock ist Bezirkshauptstadt, Tor zur Welt der DDR. Bürgerliche Kultur spielt da nicht so die Rolle. Das Museum zieht aus, wird durchaus unter nicht so glücklichen Umständen ausgelagert und steht dann eine ganze Zeit, nämlich bis 1980, ohne wirklich große Ausstellungsflächen da. Das war eine schwere Zeit für das Museum. Glück war es, dass das Kloster umgebaut werden sollte, um es zu erhalten, und man hat es für eine Museumsnutzung vorgesehen und wir zogen ein. 1980, 1981, so hat das Kloster, das Museum gerettet, weil das Haus, weil die Sammlungen jetzt wieder einen Ort haben. Andererseits hat das Museum auch das Kloster gerettet. Es war sehr baufällig in der Zeit nach 1945. Historische Gebäude mussten dringend renoviert werden und so war die Nutzung als Museum, als kulturhistorisches Museum, für dieses Kloster auch die Möglichkeit erhalten zu bleiben. Also auch hier wieder eine Win-Win-Situation. Das Museum würde es ohne das Kloster heute nicht mehr geben und vermutlich würde es das Kloster ohne das Museum auch nicht mehr geben.
Die DDR ringt zunehmend um Anerkennung in der Welt und holt die ICOMOS-Tagung nach Rostock. ICOMOS, der Internationale Rat für Denkmalpflege bei der UNESCO. Und das sorgt letztlich für eine erste gründliche Sanierung der angejahrten Klostermauern.
Ja, dann wird ab 1976 richtig saniert. Mit renommierten Denkmalpflegern und Architekten hat man hier versucht, aus einem Komplex, der über Jahrhunderte sich immer wieder verändert hat, ein zeitgemäßes Museum zu machen. Und drei Viertel der Klosteranlage sind damals zum Museum umgebaut worden. Man hat sehr genau darüber nachgedacht, was man macht. Man hat die großen mittelalterlichen Räume wieder versucht freizulegen. Das Refektorium, das durch drei Wohnungen überbaut war, ist wieder ablesbar geworden. Die Räume, in denen wir uns hier befinden, im Westflügel, die waren Universitätskindergarten. Man hat eigentlich das Gefühl, wenn man mit Leuten hier aus Rostock spricht, dass fast jeder Rostocker, jede Rostockerin in diesem Kindergarten war. 1993 war dann das Gebäude auch hier so baufällig, dass der Kindergarten auszog. Dann wurde das Gebäude entkernt und gesichert für das Museum. Und wir haben dann hier ab 1999 wirklich umfassend saniert, in dem Raum auch die Deckenmalereien aus dem frühen 17. Jahrhundert erhalten geblieben. Wir haben also noch einmal etliche Räume dazunehmen können. 2002 wurde dieser Flügel eröffnet und erst seitdem füllt das Museum alle Räume der Klausur.
Trotzdem kann nur ein Bruchteil dessen, was das Kulturhistorische Museum über die Jahre an stadtgeschichtlichen Artefakten zusammengetragen hat, präsentiert werden.
Naja, wenn man 160 Jahre sammelt in einer Stadt wie Rostock, bleibt da eine Menge übrig. Wir sind in der Tat eine der größten kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen in diesem Bundesland. Und ein Museum sammelt ja, damit Kulturerbe erhalten bleibt und auch das Wissen, das mit diesem Kulturerbe verbunden ist. Dann stellt man aus, das nennt man Vermitteln und das tun wir hier in historischen Räumen. Das hat Vorteile, weil wir in sehr schönen Räumen ausstellen können. Es hat aber auch Nachteile, weil die Räume natürlich Klosterdimensionen haben. Und ein großer Ausstellungssaal würde unter Umständen da schon auch nötig sein. Wir zeigen nur einen Teil unserer Sammlung, einen kleinen Teil unserer Sammlung. Aber kaum ein Museum weltweit zeigt einen großen Teil seiner Sammlung. Das sind immer nur wenige Prozente, die zu sehen sind. Das kriegen wir auch hier nicht alles unter in den Klostergebäuden. Da gehören große Depots dazu, in denen wir auch tagtäglich arbeiten.
Gleich werfen wir bei einem kurzen Rundgang schon einmal einen Blick vorab auf die neue Ausstellung zum Jubiläum 750 Jahre Kloster zum Heiligen Kreuz in Rostock, die am Dienstag mit einem Klosterfest eröffnet werden soll. Sie hören den Kunstkarten zu 750 Jahren Rostocker Kloster zum Heiligen Kreuz, von der Stiftung durch Dänenkönigin Margarete im Jahr 1270 über die Jahre der Reformation bis hin zur wehrhaften Domina Albertine Mann und der Umwidmung zum Museum 1980 ist das Kloster mitten im Herzen Rostocks erhalten geblieben. Das wird natürlich mit einer großen Ausstellung gefeiert und durch die hat mich vorab kurz Macher und Museumschef Steffen Stuth geführt. Wir verlassen jetzt quasi, Steffen Stuth, Ihr tolles Büro und gehen jetzt über ja auch Jahrhunderte alte Treppen, die aber inzwischen renoviert sind, ne?
Das ist eine Treppe hier aus dem frühen 18. Jahrhundert, die führt von der Wohnung Nummer 12, also einer der Klosterwohnungen, einer Konventualin, ja in ihren Dachboden. Da hat sie noch ein paar Räume gehabt. Die Treppe ist glücklicherweise erhalten geblieben, schwarz marmoriert und die benutzen wir heute noch.
So, jetzt gehen wir in den Kreuzgang.
Ja, der Westkreuzgang, übrigens der monumentalste und ja eindrucksvollste Kreuzgang, weil hier rechts von uns Richtung Norden blicken wir gerade, sich der Klostereingang befand. Und wenn dann wirklich mal jemand im Mittelalter in diesen Kreuzgang kam, also die Sperre durchbrechen konnte, weil er Priester war, weil er Mönch war, weil er der Bischof war, dann sah er hier gleich das Kloster von der ja, besten Seite im repräsentativsten Kreuzgang und der ist bis heute noch wirklich sehr gut erhalten mit der historischen Balkendecke, dann aber auch den Fenstern und den Türen aus dem 19. Jahrhundert. Ja, der schönste Teil vielleicht der Kreuzgänge, in dem wir uns hier befinden.
Hier stehen wir vor der berühmten Tür. Es hallt hier, aber das hat mit Kreuzgänge so an sich. Ich würde sagen, für einen durchschnittlichen Mitteleuropäer heutiger Größe wäre es schon schwer gewesen, durch die Tür zu kommen.
Das ist die sogenannte Klausurpforte oder wie sie hier in Rostock heißt, Scheibe. Eine Scheibenfrau ist hier die Pförtnerin. Diese Tür, die um 1500 entstanden ist, öffnete sich für jede Klosterfrau nur ein einziges Mal, nämlich wenn sie in das Kloster kam, dann fiel sie zu und dann gibt es nur noch zwei Klappen, die geöffnet werden. Eine kleine, durch die man sich im Sprechraum mit Verwandten beispielsweise unterhalten konnte und eine größere, durch die Geschenke oder auch Einkäufe hineingereicht werden konnten.
Also wenn ich da mal ganz kurz zwischen kann, also die kleine etwas größer als DIN A4 Format, die große, die Durchreichklappe, DIN A3 Format oder wir nehmen einen Tortenkarton, aber das ist schon alles.
Ja, mehr ist auch nicht nötig. Man geht in das Kloster, um sich von der sündigen Außenwelt zu trennen. Und diese Tür bleibt dann zu und auch die Lebensmittel, das, was in der Küche gekocht wird, was außerhalb der Klausur gekocht wird, wird durch Gitterpforten in die Klausur, in die Speisesäle gereicht.
Wir kommen hier an Vitrinen. Die neue Ausstellung wird, wie gesagt, Dienstag geöffnet, aufgebaut. Was können Sie eigentlich zeigen? Ich habe jetzt hier schon von Stiftsfrauen Fotos gesehen. Also was ist eigentlich erhalten? Was können Sie präsentieren in der Ausstellung?
Also wir haben einmal dieses wunderbare Gebäude mit den ganzen Bauresten. Wir stehen hier gerade auch vor einem ehemaligen mittelalterlichen Kellerfenster. Hinter dem Keller, den es heute nicht mehr gibt, wurden Textilien aufbewahrt, die hier verarbeitet wurden. Wir zeigen historische Fotografien auf Wandgröße von den Räumen des Klosters, bevor es Museum wurde, aus dem 19., aus dem frühen 20. Jahrhundert. Wir zeigen die Wohnräume der Stiftsdamen. Wir versuchen, dem Kloster, der Lebenswelt im Kloster nahe zu kommen. Was war wo, wie lebt man da, wozu sind diese Fenster, diese Türen, diese Räume einmal da gewesen, wozu braucht man eine Kirche, wozu braucht man einen Klosterschatz, all das versuchen wir hier zu beantworten. Aber wir gucken immer ganz genau hin, wer hat hier gewohnt. Das ist schwierig, weil wir natürlich nur bei wenigen Frauen wirklich viel wissen, aber wir haben einiges herausgefunden und ich glaube, 16 Stiftsdamen, denen konnten wir wirklich nachspüren. Wir wissen, warum sie hier gelebt haben, wie sie gelebt haben, wer der Vater war, welchen Hintergrund die Familie haben. Albertine Mann ist eine von ihnen, die 1901 hier in das Kloster kam, die Tochter einer der reichsten Unternehmerfamilien der Stadt. Die Frau oder vielmehr der Vater und dann der Bruder war Millionär. Sie ist verwandt mit Thomas Mann, das gehört dann schon dazu. Und die bringt hier Standesbewusstsein rein. Für sie wird eine 7-Raum-Wohnung hier neu ausgebaut. Sie stiftet ein Fenster. Wir versuchen, den Personen hier nachzuspüren. Schwerpunkt dieser Ausstellung ist das Damenstift hier im mittelalterlichen Kloster. Ein Buch gibt es und ja, man kann sich einfach drauf einlassen.
Was ist denn so das älteste Stück, was man gegenständlich präsentieren kann? Ist das diese Scheibe oder?
Das ist die Scheibe natürlich und das ist natürlich auch die Stiftungsurkunde von Margarete von Dänemark, die wir allerdings, weil sie sehr fragil ist, in einer authentischen Reproduktion, in einem Faksimile zeigen. Das ist die Urkunde, in der steht, dass Margarete von Dänemark beim Papst war, die Reliquie bekommt, dann hier ein Kloster gründen soll, hier mit einem Schiff strandet und das Kloster gründet. 1270 soll es gewesen sein, ihr Siegel ist runter, die Urkunde ist um 1300 entstanden. Da stellt sich die Frage, war es die Königin wirklich? Wir sind unsicher.
Sicher ist auch, dass die neue Ausstellung am kommenden Dienstag um 17 Uhr eröffnet wird mit einem Klosterfest. In historischen Gewändern werden um 15.30 Uhr der Oberbürgermeister, Nonnen und Stadtsoldaten gemeinsam mit Königin Margarete von Dänemark vom Rathaus zum Kloster ziehen. Am Tag der Eröffnung bleibt das Museum bis 21 Uhr geöffnet. Und mit diesen Informationen endet dieser Kunstkarten auf NDR1 Radio MV. Diesen, aber auch viele weitere Sendungen finden Sie als Podcast im Internet unter ndr.de/mv. Ich bin Bernd Karloch, verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.